Deutschlandfunk, Andruck.
Zum politischen Sachbuchmagazin begrüßt sie Katrin Stövesand. Neben den Auswirkungen der Corona-Krise ist die Geschlechtergerechtigkeit ein weiteres großes Thema der Bücher in diesem Frühjahr. Wie immer suchen wir die Besten für Sie heraus. Heute erscheint das Buch Female Choice von Maike Stoverock. Die Biologin erkennt eine Rückkehr zum ethologischen Muster, wonach die weiblichen Exemplare einer Art über die Fortpflanzung entscheiden. Ein spannender und natürlich streitbarer Ansatz. Ich habe mit dem Islamexperten Stefan Weidner über sein Buch Ground Zero gesprochen. Für ihn ist 9/11 das Geburtstrauma des 21. Jahrhunderts, das die Welt gewissermaßen in einen 20-jährigen Kriegszustand versetzt hat. Außerdem heute bei Andruck ein Buch über die veränderte Forschung zum Nationalsozialismus und eines über die gewaltgeprägte Geschichte Kolumbiens. Das Patriarchat widerspricht der Natur. Das ist die These der Biologin Maike Stoverock. Dass Frauen in zahlreichen Gesellschaften immer selbstbestimmter leben, sei die allmähliche Rückkehr zu einem evolutionären Prinzip, der Female Choice, der weiblichen Auswahl der Fortpflanzungspartner. Was das bedeutet und wie sich das Zusammenleben zwischen Männern und Frauen friedlich gestalten lässt, darum geht es in ihrem Buch Female Choice, das Monika Dittrich für uns bespricht.
Im Tierreich gilt Damenwahl. Ob Kranich, Riesenkänguru oder Paradiesvogel, die Männchen fast aller Arten strengen sich an, um die Weibchen zur Paarung zu bewegen. Die promovierte Biologin Maike Stoverock beschreibt das so.
Attraktive Männchen mit Hörnern, Geweihen, Schmuckfedern oder leuchtenden Farben machen ein Riesen-Tamtam. Sie singen, schenken, bauen, drohen, sammeln, tanzen und imitieren Stimmen, das den armen Weibchen ganz schwindelig wird vor Erotik.
Üblicherweise verfügen die Männchen über massenweise Samenzellen, mit denen sie die Weibchen begatten wollen. Für die Weibchen aber ist die Fortpflanzung viel aufwendiger. Ihre Eizellen sind kostbar, die Brutpflege ist anstrengend. Deshalb sind sie wählerisch. Sie bestimmen, welche Männchen sich paaren können. Nicht alle Männchen kommen zum Zug. Viele bleiben ohne Weibchen und ohne Sex. Das ist die Female Choice, ein Gesetz der Evolution.
Sex ist für Männchen eine begrenzte Ressource, die die Weibchen kontrollieren. Dass Männchen oft und hartnäckig versuchen, sexuelle Kontakte zu Weibchen herzustellen und Weibchen diese Versuche fast immer ablehnen, ist kein Fehler des Systems, es ist das System.
Maike Stoverock breitet das Panorama evolutionsbiologischer Zusammenhänge genüsslich aus. Und die Schlussfolgerung drängt sich bei der Lektüre zwingend auf. Menschen sind auch nur Säugetiere. Aus naturwissenschaftlicher Sicht muss für sie ebenfalls das Prinzip der Female Choice gelten. So war es wohl auch mal, legt die Autorin überzeugend dar.
Die heutige Weltbevölkerung hat ungefähr doppelt so viele weibliche wie männliche Vorfahren. In präkulturellen Zeiten haben sich also ungefähr 70% der Frauen mit 35% der Männer gepaart.
Was also ist passiert, dass wir heute in einer männlichen Zivilisation leben? Sehr kurz zusammengefasst erklärt es Maike Stoverock so: Mit der Landwirtschaft wurden die Menschen vor rund 10.000 Jahren sesshaft und die Frauen verschwanden im privaten Heim, wo sie sich um die Kinder kümmerten. Männer entschieden fortan über die Verteilung der Frauen. Sie erfanden die Ehe, um die männliche Sexualkonkurrenz einzuhegen und den Zugang zu Sex zu sichern.
Diese Unterdrückung ist das Fundament, auf dem die heutigen Staaten, politischen Systeme und Kulturkreise stehen.
Das ist eine radikale These und Maike Stoverock plädiert für nichts weniger als eine neue Weltordnung. Allerdings denkt sie als Kennerin der Evolutionsgeschichte nicht in Jahren und Jahrzehnten, sondern eher in Generationen und Jahrhunderten. Und sie will auch keine Rückkehr zur Female Choice in Reinform, denn, so schreibt sie, friedliches Zusammenleben und hohe Sexualkonkurrenz schließen sich aus. Doch sei die Zeit reif, das Zusammenleben von Frauen und Männern zu überdenken, zumal die Geschlechterverhältnisse ohnehin in Bewegung sind. Frauen, zumindest in westlichen Gesellschaften, werden freier und unabhängiger.
Die Kultur, nicht die Evolution, hat bisher Frauen den Männern zur Verfügung gestellt. Und damit brechen die Frauen jetzt.
Männer müssen bei der Lektüre dieses Buches tapfer sein, denn die Biologin geht davon aus, dass viele von ihnen keine Partnerin mehr finden werden. Was in dieser biologischen Sichtweise allerdings ausgeblendet wird, Männer und Frauen sind wohl mehr als die Summe ihrer Triebe. Sie binden sich nicht nur aneinander, um ein evolutionäres Fortpflanzungsprogramm zu absolvieren. Die Biologin dürfte aber mit ihrer Beobachtung recht haben, dass die sogenannten Incels, die unfreiwillig zölibatär lebenden Männer, gefährlich werden können. Incels gäbe es auch im Tierreich.
Sie sind der Rest, die Nicht-Premium-Männchen, der nach dem evolutionären Aussiebungsprozess übrig bleibt und keine Chance auf Fortpflanzung hat. Nur durch die männliche Zivilisation, die Frauen kontrolliert und entrechtet hat, wurde dieses Phänomen bis heute unterdrückt.
Nun macht Maike Stoverock Vorschläge, wie das Zusammenleben von Männern und Frauen in einer postmännlichen Zivilisation aussehen könnte. Einer Weltordnung, in der Frauen im Lauf ihres Lebens tendenziell mehrere Alpha-Männer auswählen, in der aber nicht jeder Topf einen Deckel findet. Sie rechnet ab mit der Institution der Ehe, in der sie ein Instrument der Unterdrückung von Frauen sieht, fordert eine Abkehr von der romantischen Vorstellung, dass Männer und Frauen in lebenslanger Monogamie glücklich werden können. Männer, die in dieser neuen Weltordnung keine Frauen mehr finden, sollen auf andere Weise versorgt werden. Stoverock denkt über Sexualassistentinnen nach und über die Rolle von Prostitution. Sie bezeichnet Pornografie als mögliche gesellschaftsverträgliche Stütze für Männer.
Männer, die nie oder nur sehr selten Sexpartnerinnen finden, müssen ethische und gesellschaftlich akzeptierte Möglichkeiten bekommen, ihre sexuellen Bedürfnisse zu erfüllen.
Maike Stoverock hat ein aufwühlendes Buch geschrieben. Es ist radikal und provoziert manchen Widerstand. Damit geht sie klug und vorausschauend um und entkräftet Gegenargumente, die beim Lesen aufsteigen können. Man muss das nicht alles mögen, was sie schreibt. Man kann sich empören über ihr Bild von Männern und Frauen, ihre Ablehnung der Ehe, die Art ihrer Religionskritik. Aber gerade deshalb ist ihr Buch so lesenswert, weil es dazu auffordert, völlig neu über das Verhältnis von Männern und Frauen nachzudenken und auch zu streiten.
Lautet das Resümee von Monika Dittrich nach der Lektüre von Maike Stoverock, Female Choice, vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation. Gerade im Tropenverlag erschienen, Umfang 351 Seiten, Preis 22 Euro. Thank you. Die Terroranschläge vom 11. September jähren sich zum 20. Mal. Diese Angriffe waren nicht nur eine Zäsur in der Weltgeschichte, sondern in vielem ein Wendepunkt. Der Krieg gegen den Terror prägt seitdem die internationale Politik mit mäßigem Erfolg. Der Islamwissenschaftler und Publizist Stefan Weidner geht noch einen Schritt weiter. Für ihn ist 9/11 das Geburtstrauma des 21. Jahrhunderts. In seinem Buch Ground Zero, 9/11 und die Geburt der Gegenwart führt er die Zusammenhänge zwischen Terrorismus, Demokratiekrisen und arabischem Frühling aus, um schließlich eine Abkehr von einer Globalisierung zu fordern, die Ungleichheit zementiere und wirkliche Demokratie unterdrücke. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Weidner, der Krieg gegen den Terror hat weiteren Terror provoziert. Man musste damals auf diese Anschläge reagieren, das schreiben Sie auch. Man musste entschieden reagieren. Und es war klar, da es ja gerade die USA getroffen hatte, dass eben die USA mit einem drastischen Gegenschlag reagieren würden. Das war auch durch internationale Verbündete nicht zu verhindern. Es mussten Fehler passieren. Was waren aus Ihrer Sicht die größten und folgenschwersten Fehler?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der folgenschwerste Fehler war tatsächlich die Irak-Invasion, wobei es vielleicht nicht einmal die Invasion als solche war, sondern die Art und Weise, wie sie geschehen ist, nämlich getragen von leider doch einer sehr großen Inkompetenz, einer großen Korruption, einem Unwillen, überhaupt sich auf das Land einzulassen, die spezifischen Bedingungen zu bedenken und von den eigenen Konzepten abzugehen. Und dasselbe beobachte ich eigentlich auch in Afghanistan, wo man schon von Anfang an versucht hatte, mit Warlords die Taliban zu vertreiben, möglichst wenig eigene Truppen einzusetzen. Die Grundhaltung war immer, möglichst wenig eigene Kräfte einzusetzen, das Ganze möglichst schnell zu machen und dann möglichst schnell wieder lokalen Kräften zu übergeben. Aber man hat nicht bedacht, dass man ja die ganze Infrastruktur schon zerstört hat. Mit anderen Worten, man wusste gar nicht, wem man diese Macht dann übergeben sollte, sowohl in Afghanistan wie auch in Irak. Mit anderen Worten, es war schlecht vorbereitet und mit wenig Expertise hat man versucht, die eigenen Konzepte blind durchzusetzen.
Über die imperiale Politik der USA und die koloniale Geschichte Europas als Ursache des Hasses auf den Westen ist ja viel geschrieben worden. Auch Sie greifen diese Aspekte auf. Sie bringen hier aber auch noch einen anderen Aspekt ein, nämlich die Globalisierung und schreiben, der Antiterrorkrieg sei eigentlich eine Art Eroberungsfeldzug der Globalisierung gewesen. Warum?
In gewisser Hinsicht war das so. Er hat die Globalisierung, die natürlich spätestens mit dem Fall der Mauer mit 1989-90 und dem Zusammenbruch der Sowjetunion, hat diese Globalisierung getragen vom letztlich liberalen bis neoliberalen Kapitalismus des sogenannten Westens, hat die Welt einigermaßen überrollt. Praktisch alle Gesellschaften sind davon betroffen gewesen. Man hat versucht, alle Gesellschaften einzubinden in dieses System. Und diese Bewegung, diese Einbindung in das neoliberale System ist nach 9/11 noch einmal forciert worden, verstärkt worden, beziehungsweise es gab gegen den amerikanisch-westlichen Druck auf den Rest der Welt, vor allen Dingen auf die islamische Welt, kaum noch Widerstände, weil man ja unter dem Eindruck des Terrors stand und sozusagen auch erpresst werden konnte. Man sagte, okay, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und das heißt nicht nur in Sachen Militär und Terrorismus, sondern auch in Sachen Werte und damit auch in Sachen Wirtschaft. Und diese Radikalisierung der neoliberalen Politik, die außerdem noch einmal autoritärer wurde, denn der Terrorismus hat ja auch bewirkt, dass die Überwachungsgesellschaft zunahm, dass man viel mehr Kontrollen eingeführt hat, dass man sehr viele internationale Beziehungen militarisiert hat, dass man die Sicherheitszusammenarbeit mit den arabisch-islamischen Staaten zum Beispiel verstärkt hat. All das hat dazu geführt, dass man sich gegen diesen Neoliberalismus noch weniger wehren konnte und auch im Inland, in den USA, wurde der Kampf gegen den Neoliberalismus so ein bisschen auch als Kampf gegen den Westen, als eine Art von geistiger Verbindung mit den Kräften der Gegenaufklärung, dem Islam und so weiter assoziiert.
Das Freund-Feind-Schema ist ja ein großes Thema in Ihrem Buch. Die arabische Welt war ja lange Teil oder Spielball des Ost-West-Konflikts. Auch heute ist das so, wenn man allein auf Syrien blickt. Der islamistische Terror hat ja aber eigentlich ein ganz neues Feindbild da reingebracht. Inwieweit hat das denn das alte Freund-Feind-Schema bewegt?
Gut, vorher war es natürlich die Unterscheidung zwischen kapitalistischen und kommunistischen Staaten, zwischen Westen und Ostblock. Und da war auch die islamisch-arabische Welt geteilt. Ein neues Element trat hinzu 1979 mit der Islamischen Revolution in Iran, wo auf einmal tatsächlich die USA das Feindbild nicht eines kommunistischen, sozialistischen Staates wurden, wie es ja vorher immer schon der Fall war, sondern wo die USA das Feindbild eines islamischen Staates wurden. Und das ist das Besondere daran und damit etwas Neues entstanden, was sehr leicht auch von den arabischen und sunnitischen Islamisten, islamischen Fundamentalisten übernommen werden konnte, zumal im Laufe der 80er Jahre klar wurde, dass die Sowjetunion sich zurückzog, dass die Sowjetunion nicht mehr wie vorher diese Regime, mit denen sie verbunden war, tragen konnte und auch ihre Versprechungen, die sie den Menschen gemacht hatte, im Hinblick auf Emanzipation, Gleichheit, Fortschritt und all das, konnte sie in der arabischen Welt nicht einlösen. Und das trug dazu bei, dass die Islamisten eine große Attraktivität gewannen bei vielen Teilen der Bevölkerung, besonders den Konservativen, im Sinne einer Veränderung der Regime, die ja auch selber despotisch waren. Also man konnte mit guten Gründen für diese Veränderung sein. Und dieses Erbe des Sozialismus traten die Islamisten an. Und damit waren die USA in doppelter Hinsicht ein Feindbild. Einerseits in ihrer wirtschaftlichen und machtpolitischen Situation als imperialistischer Staat, der praktisch den Kolonialismus fortsetzt, der gegen den Kommunismus war oder gegen den Fortschritt war, und andererseits aber auch weltanschaulich als Satan, als Reich des Bösen im Hinblick auf Werte und Moral.
Sie schreiben die Feindschaft zwischen Sunniten und Schiiten, die ja in aktuellen Konflikten unauflöslich scheint, die sei zu einem großen Teil künstlich forciert worden. Können Sie das kurz erläutern?
Ja, das ist ganz einfach. Wie gesagt, 1979 kam es zur Islamischen Revolution in Iran. Die meisten Iraner sind Schiiten. Um das Ausgreifen der iranischen Islamischen Revolution auf die arabischen Staaten zu verhindern, die ja unter einer ähnlichen Problematik standen. Auch dort ging es oft wirtschaftlich schlecht und die Regime waren despotisch. Mit anderen Worten, die Versuchung, auch in den arabischen Ländern eine solche Revolution zu versuchen, war groß. Und um das abzublocken, hat man mit sehr großem Aufwand, vor allen Dingen von Saudi-Arabien aus, die sunnitische Lesart des Islams radikalisiert. Saudi-Arabien hat massiv Prediger ausgebildet und in fast alle islamischen Länder geschickt, die sie erreichen konnten, um dort die Menschen im eigenen Sinne sunnitisch und fundamentalistisch zu indoktrinieren. Und das hieß in Saudi-Arabien immer schon, es gibt eine lange Tradition dafür, die Schiiten abzulehnen als Heretiker, als eine falsche Sekte des Islams. Und das hat man versucht, um zu verhindern, dass die Islamische Revolution in Iran sich ausbreitet. Wie wir wissen, ist es nicht geglückt, denn es gibt andere arabische Staaten mit großem schiitischen Anteil, wie zum Beispiel den Irak, der mittlerweile dank der amerikanischen Hilfe, nämlich weil die Amerikaner ein machtpolitisches Vakuum in Irak gelassen haben, ist der Irak großenteils von Iran bestimmt. Und somit hat Iran seine Einflusszone eigentlich nach 9/11 sogar noch ausbauen können.
Die Arabellion ist ein Thema in Ihrem Buch, auch die grüne Bewegung in Iran als ihr Vorläufer. Sie schreiben, einer der Fehler des arabischen Frühlings sei gewesen, dass die Protestierenden die zu erwartende Gegenreaktion der Machthaber unterschätzt oder zumindest nicht richtig eingeschätzt hätten. Woraus schließen Sie das, dass die Menschen das Risiko nicht einschätzen konnten?
Ich schließe es daraus, dass es nicht gelungen ist, aus diesen Protestbewegungen, die ja allzu berechtigt waren, schlagkräftige politische Bewegungen zu formen. Das Ganze war, die Proteste waren spontan, unerwartet und ungesteuert. Und das könnte man ihnen hoch anrechnen, dass sie sozusagen unideologisch waren und ungesteuert. De facto war das jedoch ein großer taktischer Nachteil. Sie waren gegen diese massive Gegenreaktion nicht vorbereitet. Sie waren zersplittert. Es war klar, dass die reaktionären Kräfte zurückschlagen würden. Das erste Zeichen war gegeben, als Bin Ali, der tunesische Diktator, wohin floh. Er floh nach Saudi-Arabien, wo er dann im letzten Jahr gestorben ist. Die Golfstaaten konnten kein Interesse daran haben, dass sich Demokratiebewegungen in der arabischen Welt ausbreiten, weil sie dann unmittelbar selbst davon betroffen gewesen wären und die Herrscherhäuser, die Ölscheichs und so weiter abgesetzt worden wären. Man hat allerdings, glaube ich, den großen Fehler auch gemacht unter den Protestbewegungen in der arabischen Welt, dass man nämlich, wie übrigens auch in Iran, die grüne Welle zu sehr auf den Westen gesetzt hat. Man hat gehofft, der Westen würde sein, oder die Amerikaner vor allen Dingen, würden ihren Einfluss für die Demokratiebewegung so stark geltend machen, dass es zu dieser reaktionären Reaktion von den arabischen Golfstaaten und ihren Verbündeten nicht kommen würde. Das war ein Fehlurteil. Der Westen war sehr zurückhaltend. Vor allen Dingen wollte er nicht militärisch hineingezogen werden. Und damit war eigentlich schon die arabische Revolution gestorben. Das konnte nicht mehr funktionieren.
Es gab ja auch gute Gründe, nicht militärisch einzugreifen. Sie haben Irak und Afghanistan genannt. Hätte der Westen denn den Ausgang dieser Aufstände vor 10 Jahren verändern können?
Sie haben recht, es wäre wenig sinnvoll gewesen, tatsächlich militärisch einzugreifen. In Libyen hat man das versucht, es ist gescheitert. Nein, ich glaube, man hätte alle diplomatischen und wirtschaftlichen Kanäle nutzen müssen. Man hätte vor allen Dingen nochmal an 9/11 erinnern müssen. Man hätte die Golfstaaten, vor allen Dingen Saudi-Arabien, praktisch dazu zwingen müssen, auf diplomatischem Wege diesen Revolutionen eine Chance zu geben. Das wäre möglich gewesen, davon bin ich überzeugt. Es wäre möglich gewesen, man hätte wirtschaftlichen Druck aufbauen können, diplomatischen Druck. Und dann wäre die Lage anders, hätte sich die Lage anders entwickelt. Vor allen Dingen in Ägypten, denke ich, wäre das möglich gewesen. Allerdings hätte das nur funktioniert, wenn wir auch bereit gewesen wären, in einem ähnlichen Maße Hilfe, wirtschaftliche Hilfe und Einbindung wirken zu lassen, zu investieren, wie wir das in Osteuropa gemacht haben. Wenn wir das gewagt hätten für den südlichen Mittelmeerraum, dann hätte daraus etwas Besseres entstehen können. Was genau, wissen wir natürlich nicht. Wir sehen ja, in Osteuropa ist die Entwicklung ebenfalls zwiespältig.
Mhm. Herr Weidner, wir hatten vor kurzem das Buch des Nahostkorrespondenten Karim El-Ghori über die Arabellion in der Sendung. Er geht davon aus, dass die Aufstände noch längst nicht zu Ende sind. Teilen Sie diese Ansicht?
Ja, das stimmt. Die Bewegung, die Protestbewegung ist nicht zu Ende. Wir können das ja ein bisschen vergleichen mit den revolutionären Bewegungen in Europa im 19. Jahrhundert, die ja auch in ganz verschiedenen Takten alle 10 bis 20 Jahre neu aufgeflammt sind, von 1830 bis 1848 und dann wieder 1870. Ich glaube, die Bewegung ist nicht zu Ende. Wir haben es gesehen, in Sudan, in Algerien gab es neue Proteste, in Libanon gab es Proteste, die werden auch weiter aufflammen, aber die politische Situation in vielen dieser Länder ist so verfahren, dass sich daraus keine unmittelbare Wirkung ergibt. Es gibt aber, glaube ich, unterschwellig sehr viele Bewegungen, die sehen wir jetzt erstmal nicht, die werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren an die Oberfläche treten und ich glaube auch, dass sich am Persischen Golf noch einiges ändern wird mit den Friedensvereinbarungen mit Israel, die zwar unpopulär sind, aber trotzdem natürlich etwas in Bewegung gebracht haben.
Sie schließen Ihr Buch über diese 20 Jahre nach 9/11, die ja wenig freudvoll waren für die internationale Gemeinschaft und auch wenig erfolgreich, was eben den Kampf gegen den Terror und beständigen Frieden angeht, mit einer positiven Vision. Sie möchten, dass die internationale Gemeinschaft das Trauma von 9/11 überwindet und mit ihm solle sich der Westen auch von einer Politik verabschieden, nämlich von der, die geprägt ist von Ungleichheit und der Vergrößerung von Ungleichheit. Wie könnte das denn gelingen?
Genau, ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, erstmal sozusagen die aggressiv-hegemoniale Haltung aufzugeben, die auch alles, was nicht nach dem eigenen Vorstellungen läuft, als gegnerisch abtut. Ich denke, es geht darum, demokratische Verfahrensweisen zu stärken, also die Menschen einzubinden. Und das gilt sowohl für die westlichen Gesellschaften wie auch natürlich für die internationalen Beziehungen. Und dann geht es darum, glaube ich, vor allen Dingen wirtschaftliche Ungleichheit zu reduzieren. Es kann nicht sein, dass die reichen Teile der Welt immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Dazu zählt natürlich Klimagerechtigkeit, die ja vor allen Dingen auch sich am schlimmsten dort auswirkt, wo die Menschen am wenigsten Möglichkeit haben, wirtschaftliche Möglichkeit haben, irgendetwas daran zu ändern, im globalen Süden nämlich. Und es geht darum, einen fairen Handel zu ermöglichen. Nur dann übrigens haben die nordatlantischen Gesellschaften, haben die USA und Europa eine Chance, sich gegen die Chinesen zu wehren, die ja ebenfalls sehr klar investieren, vor allen Dingen in Afrika. Da sehe ich eine Chance und eine Lücke für Europa und Amerika, einen fairen Handel, der gleichzeitig für die Menschenrechte arbeitet, für Demokratie. Dadurch kann man sich von den Chinesen unterscheiden. Nur wenn das gelingt, wird man sich überhaupt in der neuen Welt behaupten können.
Vielen Dank. Stefan Weidner war das, Autor des Buches Ground Zero, 9/11 und die Geburt der Gegenwart. Bei Hansa verlegt, 255 Seiten, 23 Euro. In diesen Tagen jähren sich wichtige Ereignisse für die NS-Forschung. Am 24. Februar 1920 soll sich die NSDAP gegründet und Hitler das Parteiprogramm vorgestellt haben. Ob das ganz korrekt ist, ist nicht belegbar. Aber die Geschichtswissenschaft hat diese Erzählung der Nationalsozialisten lange Zeit einfach übernommen. Das zweite Datum, Anfang März 1946, übernahmen deutsche Stellen die Entnazifizierung von den Alliierten. Mit den Folgen dieser Veränderung und grundsätzlich mit der Geschichte des Nationalsozialismus ist der Historiker Ulrich Herbert bestens vertraut. Das zeigte sich schon 2014 in seiner hochgelobten Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. Nun hat er ein Buch vorgelegt, das Aufsätze und Vorträge aus den letzten 25 Jahren seiner Arbeit vereint und das damit auch die Entwicklungen in der Geschichtswissenschaft dokumentiert. Wer waren die Nationalsozialisten, fragt der Titel. Melanie Longerich hat das Buch gelesen.
Der Buchtitel klingt zunächst mal abgedroschen. Wer die Nationalsozialisten waren, das meinen wir doch schon aus der Schulzeit zu kennen. Der Historiker Ulrich Herbert beschäftigt sich allerdings sehr viel vielschichtiger mit dieser Frage. Schnell wird klar, die Antwort darauf hat sich über die Jahrzehnte verändert und ist stets im politischen und gesellschaftlichen Kontext zu sehen.
Die Frage, wer die Nationalsozialisten waren, ist die Frage nach dem Charakter der Diktatur. Sie offenbart die politische Botschaft, die mit dem Bezug auf diese Diktatur verbunden wird. Zudem bietet die Frage aber auch ein nützliches Kriterium bei der Untersuchung nicht nur der NS-Diktatur selbst, sondern auch der historiografischen Beschäftigung mit ihr.
Dabei stehen die 11 Aufsätze und Vorträge, die das Buch beinhaltet und die Herbert in den vergangenen 25 Jahren vor meist sehr kleinem Fachpublikum hielt, allesamt für wichtige Ansätze und sich wandelnde Erklärungsversuche in der Geschichtswissenschaft. Eben wie jene Frage nach den Nazis, die gleich im ersten Kapitel behandelt wird. Herbert zeigt, wie in den 50er Jahren, eine Folge der Entnazifizierung, die Vorstellung über sie auf eine kleine Gruppe von Funktionären um Hitler schrumpfte, während die Täter und Opfer des NS-Regimes weitestgehend namenlos blieben.
Der Weg über die Untersuchung der Protagonisten, so die Schlussfolgerung der Historiker, führte bei der Analyse der NS-Diktatur offenkundig nicht weiter. Das Interesse der sich in den 60er und 70er Jahren etablierenden neuen strukturgeschichtlichen Richtung der NS-Forschung bezog sich denn auch eher auf die Mechanismen der Herrschaft, auf soziale und wirtschaftliche Interessen, auf die Funktionsweise der Diktatur. Die dabei erreichten Erkenntnisse waren erheblich und weitreichend. Das Personal der Diktatur aber blieb weitestgehend außerhalb der Forschung.
Das Herausbilden von Thesen und Schwerpunkten, schreibt Ulrich Herbert, gelingt neben der Quellenarbeit vor allem in der Auseinandersetzung mit den Arbeiten von anderen Historikerinnen und Historikern, auf die er sich stütze und auf die er sich in seinem Buch immer wieder bezieht. So wird nachvollziehbar, wie sich Deutungsansätze durch die Jahre veränderten. Bei einigen spielt Herbert selbst eine wichtige Rolle, etwa Mitte der 90er Jahre, als seine Biografie zu Werner Best erschien. Best, ein junger Jurist mit völkischem Gedankengut, der innerhalb kurzer Zeit zum Vordenker der Sicherheitspolizei, dann zum Organisator des Massenmords in Polen aufstieg und in der Nachkriegszeit äußerst erfolgreich darin war, die Strafverfolgung von NS-Tätern zu erschweren. Statt Hitlers enger Führungsetage lenkt Herbert den Blick auf die vielen jungen, gut gebildeten Akteure, die das NS-System für sich zu nutzen wussten und beeinflusst damit viele junge Historiker in ihrer Arbeit.
Indem man das Bild öffnete, indem man bestimmte Felder untersucht hat, jetzt in den letzten Jahren sind ja sehr stark die Ministerien untersucht worden, das hat sich das Bild sehr stark wieder bestätigt, dass selbst die furchtbarsten Erlasse und Verfolgungsmaßnahmen jetzt nicht von irgendwelchen Hardcore-Nazis in Gang gebracht worden sind, sondern von den klassischen Ministerialbeamten, die vor 1933 auf die Nazis eher so etwas herabgeblickt hatten, weil die ihnen zu plebejisch waren. Und damit rückt diese Funktionselite viel näher an uns heran, weil es nicht irgendwelche Nazi-Fratzen waren, sondern Leute, die ja auch zum größten Teil dann nach 1945 in der Bundesrepublik, vielleicht nicht in der Politik, aber in fast allen anderen Bereichen eine wichtige Rolle gespielt haben. Wie das miteinander zusammengeht, das sind die großen Fragen, mit denen wir uns beschäftigen.
Jedes Kapitel des Buches steht für eine dieser großen Themen, die die Historiker seit 1945 beschäftigen. Jedes steht aber auch für sich. Neben der Ausgangsfrage des Buchtitels geht es um den Einfluss des verlorenen Weltkriegs, die Gründe für den Judenhass, darum, welche Rolle den Eliten, besonders den Professoren im sogenannten Dritten Reich zukam. Aber es geht eben auch um die viel diskutierte Frage nach Möglichkeiten des Vergleichs von nationalsozialistischer und stalinistischer Herrschaft, um das sogenannte Jahrhundert der Lager und der anschließenden Integrierung von NS-Eliten in die Bundesrepublik. Der jüngste Beitrag mit dem Titel »Der Weg zur Ermordung der europäischen Juden« ist noch ganz frisch. In diesem fasst Ulrich Herbert die Ergebnisse zusammen, die er gemeinsam mit vielen namhaften Kollegen in einem editorischen Großprojekt aus Dokumenten der Judenverfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus zusammengetragen hat.
Die Vorstellung, dass es einen vorab bestehenden Plan zur Ermordung der Juden gegeben habe, der, sagen wir mal, schon Jahre oder Jahrzehnte zuvor beschlossen worden ist, die hat sich doch weitgehend verflüchtigt. Wir sehen das Improvisierte, das oft auch Chaotische auf der einen Seite und auf der anderen Seite doch eine gewisse, ich würde mal sagen, unentrinnbare Zielstrebigkeit.
Die großen, kontroversen Debatten um den Nationalsozialismus mögen heute geführt sein. Aber Ulrich Herbert zeigt in seinem Buch, wie wichtig es ist, sie zu kennen und dass Wissenschaft eben auch ein flüchtiges Tun sein kann, in der manche These über den Haufen geworfen werden muss. Zugleich ist es aber auch ein sehr persönliches Buch, das durch die Auswahl an Aufsätzen und Vorträgen zeigt, welche Debatten und Ansätze nicht nur die Geschichtswissenschaft prägten, sondern auch den Autor selbst. Ein unbedingt lesenswertes Buch.
Meint Melanie Longerich über Ulrich Herbert. Wer waren die Nationalsozialisten? Heute bei CH Beck erschienen, 380 Seiten, 24 Euro. Von Zeit zu Zeit stellen wir Ihnen fremdsprachige Bücher vor, die im Erscheinungsland gerade viel gelesen und besprochen werden. Das folgende ist in Kolumbien erschienen. Die Geschichte des Landes ist von Gewalt geprägt. Mehr als 8 Millionen Opfer hat der Krieg zwischen Guerillagruppen, Streitkräften, Paramilitärs und Drogenbanden seit 1948 gefordert. Trotz des Friedensvertrages von 2016, den Regierung und FARC-Rebellen schlossen, herrscht kein stabiler Frieden im Land. Kein Wunder, dass die historische und juristische Aufarbeitung des jahrzehntelangen Konflikts noch auf sich warten lässt. Eine junge Kolumbianerin hat mit einem sehr persönlichen Buch zur kollektiven Wahrheitsfindung beigetragen. Elena Uran-Bidegain, die in Berlin lebt, verlor ihren Vater, einen Richter, als im November 1985 Rebellen den Justizpalast von Bogotá besetzten. Laut Behörden starb er im Kugelhagel. Doch Jahre später deckte eine Staatsanwältin gegen viele Widerstände auf, was wirklich geschehen war. Militärs hatten den Richter exekutiert. Das Buch der Tochter Mi vida y el Palacio, Mein Leben und der Palast, ist ein Buch über die Gewalt des Staates, über Verbrechen der Militärs, das in Kolumbien für großes Aufsehen gesorgt hat. Bisher ist es nur auf Spanisch erhältlich. Victoria Eglau stellt es vor.
Elena Uran-Bidegain war ein 10-jähriges Mädchen, als am 6. November 1985 ein Guerillakommando den Justizpalast in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá stürmte, Sitz des höchsten Gerichtshofs und des obersten Verwaltungsgerichts. Die 3 Dutzend Rebellen der linken Gruppe M19 töteten mehrere Sicherheitsbeamte und nahmen dann mehr als 300 Geiseln, darunter Elenas Vater, den Richter Carlos Uran. Der massive Gegenschlag der Staatsmacht ließ nicht lange auf sich warten. Panzer drangen in das Gebäude ein, Soldaten und Polizisten eröffneten das Feuer. Sie zielten nicht nur auf Guerilleros, sondern nahmen auch die Räume unter Dauerbeschuss, in denen sich Richter und Zivilisten aufhielten. Ein Brand brach aus, der Justizpalast verwandelte sich in ein Inferno aus Flammen, Kugeln und Explosionen.
Die Richter wurden auf diesem Schlachtfeld im Stich gelassen. Die Regierung griff nicht ein, sie tat nichts, um die Streitkräfte zu stoppen.
Sagt Elena Uran-Bidegain, Autorin des Buches Mi vida y el Palacio, Mein Leben und der Palast, mehr als 35 Jahre später. Ihr Vater und viele andere Richter waren Geiseln der Guerilleros und zugleich waren sie den Angriffen des Militärs schutzlos ausgesetzt. Der Präsident von Kolumbiens höchstem Gericht, Alfonso Reyes Echandía, flehte vor seinem Tod im Justizpalast die Regierung und Streitkräfte an, das Feuer einzustellen, vergeblich. Erst am nächsten Tag wurde die martialische Operation beendet, an der mehr als 5000 Sicherheitskräfte teilnahmen. Die blutige Bilanz des Guerilla-Angriffs und der Gegenattacke, fast 100 Tote, darunter 11 Richter. Heute weiß man, dass mehrere von ihnen durch Schüsse des Militärs starben, auch Gerichtspräsident Reyes Echandía. Was mit dem Richter Carlos Uran passiert war, konnte seine Familie zunächst nicht in Erfahrung bringen. Dann fand sie ihn in einem Leichenschauhaus und erhielt vom kolumbianischen Staat die Auskunft, er sei im Kreuzfeuer getötet worden. Mit dieser Version lebten Elena Uran-Bidegain, ihre Mutter und ihre 3 Schwestern 2 Jahrzehnte lang.
Als eine Staatsanwältin 2005 den Fall wieder aufrollte, sahen wir uns damit konfrontiert, den Pakt des Schweigens brechen zu müssen, der bis dahin in der Öffentlichkeit, den Medien und selbst in unserer Familie geherrscht hatte.
Dieser Pakt des Schweigens hatte verhindert, dass Kolumbiens Gesellschaft und die Angehörigen der Opfer erfuhren, was nach dem Guerilla-Angriff auf den Justizpalast wirklich geschehen war. Der offiziellen Version zufolge hatten die Streitkräfte die Institution der Justiz heldenhaft verteidigt. Doch in Wirklichkeit hatte das Militär die Richter nicht nur nicht geschützt, sondern sie in einigen Fällen selbst getötet. Elena Uran-Bidegain schreibt über das Schicksal ihres Vaters Carlos Uran.
Die Staatsanwältin Angela Maria Buitrago konnte beweisen, dass mein Vater Opfer einer außergerichtlichen Hinrichtung wurde. Man hat ihn, nachdem er sich aus dem Gebäude gerettet hat, erst gefoltert und dann umgebracht. Dann wurde seine Leiche zurück in den Justizpalast gebracht, um glauben zu machen, er sei im Kugelhagel getötet worden.
Wie ist zu erklären, dass Militärs einen Diener ihres eigenen Staates exekutierten? Die Tochter erläutert, Carlos Uran habe in einer Abteilung des obersten Verwaltungsgerichts gearbeitet, die Angehörige der Streitkräfte wegen Folter verurteilt hatte. Und nicht nur er, auch andere Richter und das höchste Gericht selbst hätten in den 1980er Jahren immer wieder Menschenrechtsverletzungen kolumbianischer Militärs geahndet. Den mächtigen Streitkräften, nicht daran gewöhnt, Rechenschaft abzulegen, sei die Justiz also wenig sympathisch gewesen. Auch wenn man das weiß, die Ermordung von Carlos Uran macht fassungslos.
und sie ist nur eines von vielen Verbrechen, die das Militär 1985 im Rahmen seiner Anti-Guerilla-Aktion im Justizpalast beging. Mehrere Zivilisten, darunter Personal der Gerichtskantine, ließ es gewaltsam verschwinden. Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilte den kolumbianischen Staat 2014 wegen Folter, Mordes und Verschwindenlassens. Doch in Kolumbien steht die Gerechtigkeit noch aus. Die furchtlose Staatsanwältin und eine ebenso mutige Richterin, die die verantwortlichen Generäle und einen Oberst bestrafen wollten, wurden ausgebremst, bedroht und von den Verfahren abgezogen.
Bei Verbrechen des Staates ist in Kolumbien die Straflosigkeit besonders groß. Statt Schutz und Aufklärung erfahren die Opfer Angriffe, Lügen und Verschleierung. Und die Urheber schützen sich gegenseitig.
In ihrem sehr persönlichen und bewegenden Buch erzählt die Tochter des Richters von dem langen Weg, den sie und ihre Familie zurückgelegt haben. Von der Verdrängung des Traumas, um weiterleben zu können, bis zur Akzeptanz der Opferrolle und einem aktiven Kampf für Wahrheit und Gerechtigkeit. Elena Urán-Bidegain lebt seit vielen Jahren in Berlin. Sie macht in ihrem Buch deutlich, dass die konstante Auseinandersetzung Deutschlands mit seiner dunklen Vergangenheit sie ermutigt habe, sich ihrer Geschichte zu stellen und das Schweigen zu brechen.
Nach und nach erkannte ich, dass ich mich nicht dafür schämen musste, Opfer politischer Gewalt zu sein. Es war nicht meine Schuld. Ich verstand schließlich, dass mein Vater aus politischen Gründen getötet worden war, so wie tausende anderer Kolumbianer auch. Ich konnte nicht länger davor weglaufen.
Elena Urán-Bidegain, Mi vida y el Palacio, Mein Leben und der Palast. Im Verlag Planeta Colombia erschienen, 177 Seiten, 8,99 €, nur auf Spanisch erhältlich. Rezensentin war Victoria Eglau. Warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können. Working Class, das neue Buch der Journalistin Julia Friedrichs, erscheint am kommenden Montag und wir stellen es bei Andruck vor. Mein Name ist Katrin Stöbesand, ich danke fürs Interesse und wünsche einen schönen Abend.